deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Willkommen, liebe Freunde, zu der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Danke dafür, dass Sie auch diesmal unser Programm hören. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Alex Grigorescu. Wir beginnen wie immer mit dem Funkjournal und geben Ihnen dann Details zu den einzelnen Programmpunkten.
Funkjournal.
Mehrere Drohnenteile wurden am Sonntag entlang der gesamten rumänischen Schwarzmeerküste entdeckt, nachdem sie von den Wellen und den starken Strömungen des aufgewühlten Meeres angespült worden waren. Andererseits wurde eine Drohne, die aus der benachbarten Republik Moldau kommend illegal in den rumänischen Luftraum eingedrungen war, in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem spanischen Kampfflugzeug im Kreis Galați abgeschossen. Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass bei den Untersuchungen Fragmente der Abfangrakete entdeckt wurden, die unter sicheren Bedingungen zerstört wurden, ebenso wie Fragmente der abgeschossenen Drohne. Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine sind in Dutzenden Fällen Fluggeräte russischer Herkunft in den rumänischen Luftraum eingedrungen. Jedes Mal wurden Kampfflugzeuge vom Boden aus aufsteigen gelassen. Neben der am Wochenende in Galați abgeschossenen Drohne wurden Ende Juli 3 weitere Drohnen zerstört. Mehr dazu nach den Nachrichten. Präsident Nicolae Ciordan dürfte in dieser Woche ein neues Treffen zwischen den Führungen der proeuropäischen Parteien im Parlament zum Thema des neuen Gesetzes über die Besoldung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst vermitteln. Der Interimsarbeitsminister Dragoș Pâslaru betonte, dass das Staatsoberhaupt für diese Gespräche über eine neue Fassung des Gesetzentwurfs verfügen werde. Die Gewerkschaften sind auch mit dieser Variante nicht einverstanden, weil sie ihrer Ansicht nach zu Gehaltskürzungen führen wird. Sollte das Parlament das neue Gesetz nicht bis zum 31. August verabschieden, droht Rumänien der Verlust von rund 770 Millionen Euro aus dem Nationalen Aufbau- und Resilienzplan. Andererseits könnte in dieser Woche eine neue außerordentliche Parlamentssitzung einberufen werden. Auf der Tagesordnung dürfte zunächst das Ersuchen um erneute Prüfung des Gesetzes über die Fertigstellung von Wasserkraftwerken stehen, deren Bau in Naturschutzgebieten blockiert ist und gegen das Präsident Nicolae Ciordan Einspruch eingelegt hat. Auf die Tagesordnung der Senatoren dürften außerdem erneut Gesetzentwürfe im Zusammenhang mit dem Nationalen Programm für die Entwicklung des ländlichen Raums oder der staatlichen Domänenagentur kommen. Die Richter des Verfassungsgerichts Rumäniens entscheiden heute über die Einwände gegen das neue Integritätsgesetz, einen Meilenstein des Aufbau- und Resilienzplans, die von Präsident Nicolae Ciordan sowie von PNL und USR eingereicht wurden. Angefochten werden die von PSD und AOR eingeführten Bestimmungen zur rückwirkenden Sanktionierung von Kommunalpolitikern, die sich in einem Unvereinbarkeitsverhältnis befinden, sowie zur Ausweitung der Pflicht zur Offenlegung von Vermögens- und Interessenserklärungen auf Lebenspartner. Die Sitzung des Verfassungsgerichts findet vor dem Hintergrund der Kontroversen im öffentlichen Raum statt, die durch ein kürzliches, unangekündigtes Treffen im Senat zwischen der Präsidentin des Verfassungsgerichts, Simina Athanasescu, und dem Interimsministerpräsidenten Ilie Bolojan ausgelöst wurden. Der oberste Rat der Richter und Staatsanwälte, die Leitungen der Gerichte und Richtervereinigungen haben dringend öffentliche Klarstellungen gefordert und erklärt, ein solches informelles Treffen werfe berechtigte Fragen auf und beeinträchtige das Vertrauen in die Unparteilichkeit der Justiz. Die Präsidentin des Verfassungsgerichts, Simina Athanasescu, wies ihrerseits entschieden und kategorisch jegliche Spekulation zurück, und erklärte, die Gespräche hätten ausschließlich administrative und institutionelle Fragen betroffen und keinerlei Bezug zu den anhängigen Verfahren gehabt. Das Umweltministerium in Bukarest wird in dieser Woche einen Rechtsakt ausarbeiten, der ein Finanzierungsprogramm in Höhe von 80 Millionen Euro zur Steigerung der Kapazitäten zur Speicherung elektrischer Energie vorsieht. Der Interimsministerpräsident Ilie Bolojan wies darauf hin, dass die derzeitige Energiekrise gezeigt habe, dass Rumänien nicht über ausreichende Kapazitäten dieser Art verfügt. Er erklärte, das Umweltministerium über den Umweltfonds, das Energieministerium über den Modernisierungsfonds und das Finanzministerium hätten die Produktion aus Photovoltaik und Windenergie unterstützt und dabei nicht auf die Speicherung gedrängt. Das Programm wird über den Modernisierungsfonds umgesetzt und stellt einen doppelt so hohen Betrag wie der des Umweltministeriums zur Verfügung. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International. Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit unserem aktuellen Beitrag. Eine Drohne, die aus der benachbarten Republik Moldau kommend illegal in den rumänischen Luftraum eingedrungen war, wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Kreis Galați im Osten Rumäniens von einem F-18-Kampfflugzeug der spanischen Luft- und Raumstreitkräfte abgefangen und abgeschossen. Das Flugzeug führte von der Luftwaffenbasis Mihailo Golnicianu aus NATO-Missionen im Rahmen der verstärkten Luftraumüberwachung durch. Die Aktion erfolgte in Abstimmung mit den rumänischen Soldaten im Kommandozentrum. Das rumänische Verteidigungsministerium teilte mit, dass bei den Untersuchungen Fragmente der Abfangrakete entdeckt wurden, die unter sicheren Bedingungen unschädlich gemacht wurden, ebenso wie Fragmente der abgeschossenen Drohne, die in einem unbewohnten Gebiet gefunden wurden. Mit weiteren Einzelheiten der Sprecher des Verteidigungsministeriums Daniel Nistor. Die von gemischten Teams des Verteidigungsministeriums und des Innenministeriums durchgeführte Untersuchung aus der Luft und am Boden im Einschlagsgebiet zwischen den Ortschaften Boleni und Kudalp im Kreis Galați wurde am Sonntag gegen 16.20 Uhr abgeschlossen. Bei den Untersuchungen wurden Fragmente der Abfangrakete entdeckt, die unter sicheren Bedingungen neutralisiert wurden, sowie Fragmente der heute Morgen abgeschossenen Drohne, die von Spezialisten sichergestellt wurden. Rumänien verteidigt seinen Luftraum und unsere Verbündeten stehen an unserer Seite. Wachsamkeit, schnelles Reagieren und alliierte Solidarität, das sind die konkreten Garantien für unsere Sicherheit. Ja, Rumänien steht an der ersten Verteidigungslinie der Europäischen Union, betonte der Interimsverteidigungsminister Radomir Ruță. Die Interimsaußenministerin Oana Țoiu führte unterdessen ein Telefongespräch mit ihrem spanischen Amtskollegen José Manuel Álvarez, dem sie für die Präsenz Spaniens auf rumänischem Territorium im Rahmen der Mission zur verstärkten Luftraumüberwachung dankte. Ich habe alle Verbündeten über die jüngsten Vorfälle informiert. Sie dankten Rumänien für die erfolgreiche Mission und äußerten große Besorgnis über die hohe Häufigkeit der Luftraumverletzungen. Wir werden weiterhin koordiniert handeln, erklärte Oana Țoiu in einem Facebook-Beitrag. Darin erinnerte sie daran, dass Spanien umgehend auf die Bitte Rumäniens um eine gemeinsame Verstärkung der Ostflanke reagiert habe. 13 Jahre nach der Begründung der strategischen Partnerschaft zwischen Rumänien und Spanien zeigte sich deren Bedeutung in der Praxis, und diese sei für die NATO und die EU von großem Wert, betonte die Interimsaußenministerin. Der Vorfall in Galaz ist jedoch kein Einzelfall. Mehrere Drohnenteile wurden am Sonntag entlang der gesamten rumänischen Schwarzmeerküste entdeckt, nachdem sie von den Wellen und den starken Strömungen des aufgewühlten Meeres angespült worden waren. In keinem der Fälle wurde bislang eine explosive Ladung festgestellt.
Sie hören Radio Rumänien International.
Pro Memoria zur Geschichte Rumäniens.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit unserem Geschichtsmagazin Pro Memoria von Stelio Lambru. Für die Kommunisten waren die wertvollsten Menschen der Gesellschaft, die sich gegen sie stellten, die Hauptfeinde. Die fleißigsten Bauern waren die ersten Opfer auf dem Land nach der Errichtung des Regimes. Als Kiaburi verhöhnt, ein Wort türkischen Ursprungs, wurden sie verleumdet, enteignet oder ins Gefängnis geworfen. Stelio Lambru berichtet. Das Wort Kiabur hat in der Sprache, mit der das kommunistische Regime seine Gegner charakterisierte, eine besondere Karriere gemacht. Es gelangte aus dem Türkischen ins Rumänische. Seine Form soll Kibar sein und stammt ursprünglich aus dem Arabischen, wo es die Pluralform für groß, wichtig, senior und gelehrt ist. Durch eine aggressive ideologische Konnotation wurde der Begriff abwertend und richtete sich gegen jene Bauern, die sich der Wirtschaftspolitik der kommunistischen Regierung widersetzten, die die Sowjetunion am 6. März 1945 eingesetzt hatte. Traditionell stellten die sogenannten Kiaburi die Dorfelite dar, auch wenn man sie vor der Ankunft der Kommunisten nicht so nannte. Doch die Ideologie dehnte die sozioökonomische Bedeutung aus und schloss auch mittlere Bauern ein, solche mit einem kleinen Vermögen sowie Dorfhändler. Die Kiaburi galten zugleich als Volksfeinde. Ein weiterer berühmter Begriff aus dem Sprachgebrauch der 1950er Jahre mit einem weit breiteren Anwendungsbereich. Im Arsenal kommunistischer Beschimpfungen waren die Kiaburi Verräter, weil sie ihre Abgaben an den Staaten nicht leisteten, in Hungerjahren Lebensmittel versteckten, Spekulanten waren und im Allgemeinen Verschwörungen schmiedeten. Der Kampf der kommunistischen Regierung gegen die fähigsten Menschen auf dem Land war ein Kampf gegen Leistung schlechthin. In den 1990er Jahren führte das Zentrum für mündliche Geschichte des rumänischen Rundfunks ein Interviewprojekt über die Sowjetisierung der Dorfwelt durch, bei dem die Zeichnung der Figur des Kiabur ein wichtiges Anliegen war. Ion Agrigoroi war ein Historiker aus Jasch und erinnerte sich 1995 daran, was es in den 50er Jahren bedeutete, keine gute Akte zu haben oder ein Kind eines Kiaburs zu sein. Es war die Zeit, in der die Söhne der Kiaburi verfolgt wurden. Manche galten als Kiaburi, weil sie einen Brennkessel für Schnaps besaßen und jemanden bezahlten, der ihnen bei der Alkoholherstellung half. Andere waren Söhne von Priestern, die zu leiden hatten, sowohl während des Studiums als auch bei der Stellenzuweisung. Ihnen wurde beispielsweise der Zugang zur Hochschulbildung verwehrt. Diese Einschränkung bestand jahrelang. Ich hatte einen Kollegen, er ist heute ein angesehener Professor an einem Internat, Lehrer für Rumänisch. Er hat sogar promoviert, musste aber aufs Land gehen, weil seine Akte nicht den Anforderungen entsprach. Der Ingenieur Vlad Nisipeno war bereits vor 1945 kommunistischer Aktivist in der Illegalität. In dieser Eigenschaft erlebte er die Kollektivisierungskampagne der Dörfer und sah, wie die Kerbul fabriziert wurden. 1999 gestand er das Absurde der Situation ein, denen er beigewohnt hatte. Manche Leute fragten, was für ein Kerbur bin ich denn? Was ist das überhaupt, ein Kerbur? Die Antwort lautete, ein Kerbur ist ein wohlhabender Mann. Der Mann fragte erneut, aber sollte man sich nicht gerade auf den wohlhabenden Bauern stützen? Stützt man sich auf denjenigen, der nicht arbeitet, der arm ist, weil er nicht arbeitet? Es gab welche, die bitter arm waren, die hatten nichts, aber andere waren arm, weil sie faul waren. Wer arbeitete, wurde sehr leicht als Kerbur eingestuft, und es war eine Schreckenssache, auf der Kerbur-Liste zu landen. Was bedeutete das? Es gab hohe Abgaben, die gratis an den Staat abzuliefern waren. Wolle, Milch, Fleisch, Weizen, Mais. Und wenn man nicht lieferte, nach deren Listen, konfiszierten sie alles. Und wenn man kein Land hatte, das man ihnen nehmen konnte, sperrten sie einen ein. So machten sie aus unschuldigen Menschen Kerbudi. Was warf man ihnen vor? Dass sie einen Schnapskessel hatten. Und was war schon dabei, einen Schnapskessel zu besitzen? Das war eine Lächerlichkeit, eine Dummheit. Aber dann war man eben Kerbur-Ausbeuter. Selten gab es, ein, zwei in jeder Gemeinde, solche, die eine Dreschmaschine besaßen. Das war ein großer Kapitalist. Dem nahmen sie die Dreschmaschine, konfiszierten sie und machten sie kaputt. Oder der war Kerbur, der eine Mühle hatte. Auf zwei, drei Gemeinden kam eine Mühle, die nahmen sie dem auch noch weg. Petr German aus der Gemeinde Kobardin, Kreis Konstanza, war das, was man einen Kerbur nannte. 1999 schilderte German, wie er zum Kerbur geworden war und wie gewöhnliche Menschen das Stigma nährten, das ihm vom Rest der Dorfgemeinschaft isoliert hatte.
Eu n-am fost colectivist, că pe urmă m-am încadrat chiar vai de capul meu. M-a făcut chiar bur în bucurul chemat. Era un gulan care era...
Ich bin nicht in die Kollektivwirtschaft eingetreten, weil man mich als Kerbur eingestuft hat. Mein Gott, einer hat mich zum Kerbur gemacht, Bukur hieß er. Der war ein Taugenichts aus dem Dorf und das Regime hatte ihn genommen und an das Gemeindeamt angehängt. Er hielt sich für einen Parteiaktivisten, aber seine Aufgabe war die eines Denunzianten. Er lief überall herum und erzählte von jedem Menschen, der eine so und so getan hatte, der andere so. In einer Versammlung sagte er über mich, den müssen wir zum Kerbur machen. Noch einer, Bosdok, hat mir das angetan und schließlich machten sie mich zum Kerbur. Aber als sie von der Versammlung aus der Dorfmitte kamen, sagten sie mir, weißt du, die haben mit dich zum Kerbur gemacht. Wie sollen die mich denn machen, fragte ich. Die Antwort, na ja, sie haben dich zum Kerbur gemacht, weil du früher Handel getrieben hast, dies und jenes. Wenn ich danach durchs Dorf ging und mich jemand sah, rief er mir nach. »Na, wie geht's, du Kerbur?« Ich schaute ihn an und fragte, »Warum sagst du das zu mir?« »Na, wenn die dich zum Kerbur gemacht haben, muss ich dich auch Kerbur nennen,« antwortete er. Die Kerburi waren die Menschen der rumänischen Dörfer vor 1945, die aufgebaut hatten. Sie bestellten ihr Land, errichteten Häuser und Straßen, gründeten Familien, bauten Unternehmen auf, zahlten Steuern und vergossen ihr Blut für die Verteidigung und den Aufbau Rumäniens in den beiden Weltkriegen. Dafür wurden sie von dem kommunistischen Regime bestraft, das sich vor allem anderen als humanistisch bezeichnete. Thank you.
3 Minuten für die Umwelt. Die Öko-Rubrik von Radio Rumänien International.
Spielt eine entscheidende Rolle bei der Überwachung der europäischen Vogelzugrouten, auch wenn langfristige Projekte in diesem Bereich noch selten sind. An der rumänischen Schwarzmeerküste arbeitet derzeit die landesweit einzige Beringungsstation, die das ganze Jahr über aktiv ist. Hier erfassen Fachleute die Flugrouten, biometrischen Daten und die Bestandsentwicklung der Zugvögel, die diese Region durchqueren. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Daniel Onner. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olar. Emanuel Baltag leitet die Meeresbiologische Station Professor Dr. Ioan Borcea in Adjidja. Er erklärt, wie die Beringung technisch abläuft und wie dabei auf das Wohl der Tiere geachtet wird. Die Vogelberingung beginnt mit dem Fang. Um den Vögeln einen Ring ans Bein legen zu können, müssen wir sie erst einmal fangen. Und das geschieht mit ornithologischen Netzen. Die Netze, die wir verwenden, bestehen aus einem speziellen Material, das ursprünglich in Japan entwickelt wurde. Vor allem ist das Material elastisch, damit der Vogel beim Fang nicht verletzt wird. Sie ähneln Fischernetzen, haben aber größere Taschen. Weil sie so fein sind, bemerken die Vögel sie nicht und fliegen hinein. Wir kontrollieren die Netze stündlich oder je nach Wetterlage sogar halbstündlich und holen die gefangenen Tiere heraus. Das Einfangen mag wie ein starker Eingriff wirken, doch die Auswirkungen auf die Vögel sind minimal. Ihre natürlichen Mechanismen helfen ihnen, das Ereignis schnell zu verarbeiten. Anders als der moderne Mensch gehen Vögel sehr effizient mit der Energie um, die in solchen Stresssituationen freigesetzt wird. Man muss unbedingt bedenken, dass der Stress, den Vögel empfinden, nicht mit menschlichem Stress vergleichbar ist. Stress ist ein evolutionärer Mechanismus, der uns handeln lässt, wenn wir in Gefahr sind. Er liefert uns praktisch die nötige Energie zum Weglaufen oder im Fall der Vögel, um schneller wegzufliegen. Eigentlich ist das also ein sehr nützlicher Mechanismus. Bei Vögeln wird dieser Mechanismus zwar im Moment des Fangs ausgelöst, aber die freigesetzte Energie wird direkt nach der Freilassung wieder abgebaut. Diese Daten kontinuierlich zu sammeln, ist für die Erforschung der Artenvielfalt in Europa unerlässlich. Doch solche dauerhaften Projekte sind in Rumänien noch recht neu. Die Station in Adjidja hat ihre Methoden nach den Vorgaben der europäischen Dachorganisation Euring standardisiert und bleibt bislang ein einsamer Vorreiter in Sachen lückenloser Überwachung im Land. Wir sind die einzige Station in Rumänien, die das ganze Jahr über aktiv ist und leider auch die erste ihrer Art. Zuvor gab es in Rumänien keine Initiativen zur kontinuierlichen Beringung. Seit 2019 nutzen wir exakt dasselbe Monitoring-Schema. Die Netze bleiben in der gleichen Anzahl und an denselben Standorten, damit die Daten von Jahr zu Jahr vergleichbar sind. Dass wir uns in der Region Dobruja direkt an der Küste befinden, ist ein riesiger Vorteil. Die Vögel sammeln sich in solchen Gebieten, die an geografische Barrieren wie das Schwarze Meer grenzen. Deshalb ist die Zahl der Tiere hier deutlich größer, besonders während der Zugzeiten. Die Daten und Messwerte, die täglich an der rumänischen Küste gesammelt werden, fließen direkt in die europäische Datenbank. Dank dieses beständigen Einsatzes können Forschende und politische Entscheidungsträger die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosysteme deutlich erkennen. Sie erhalten so ein umfassendes Bild davon, wie sich die Arten anpassen, die auf ihrem Weg Osteuropa durchqueren.
Sie hören Radio Rumänien International.
Willkommen, liebe Hörerfreunde, zu einer neuen Begegnung mit der rumänischen Popmusik.
Die heutige Sendung widmen wir den Schlagerkomponisten Alexandru Vilmani und Ion Cristinoiu. Zunächst laden wir Sie ein, sich das Lied »Der fiese Wie« anzuhören. Zu Deutsch »Solltest du zu mir kommen«. Einen Song, der vom Komponisten Alexandru Vilmani zu einem Text von Roxana Popescu geschrieben wurde und der Solistin Mihaela Runceanu anvertraut wurde. Viel Spaß beim Zuhören!
Ah!
Nach diesem bekannten Song des Komponisten Alexandru Vilma Nide zu einem großen rumänischen Hit wurde, bringen wir ein weiteres Lied von ihm, das den Titel Oamenii Mării trägt, die Menschen des Meeres, und von der Solistin Elena Cârstea interpretiert wird. In den nächsten Minuten laden wir Sie ein, einen Hit des Komponisten Ion Cristi Noiu zu hören. Das Lied mit dem Titel O clipă de sinceritate, ein Moment der Aufrichtigkeit, interpretiert von Corina Chiriac. Der Titel ist auf dem Album von Ion Cristi Noiu zu finden, das den Namen Der sterbte un om, ein Mensch wartet auf dich, trägt. Das Album erschien im Jahr 2000, ein Jahr vor dem Tod des Komponisten Ion Cristi Noiu, am 21. November 2001.
clipă de sinceritate, în loc de bun rămas, să dăm un pic de frumusețe acestui ultim ceas. Nu ne-am schimbat, e doar o părere, nu lua drept bun un cuvânt sau un gând neînsemnat. Nu ne-am schimbat, e doar o întâmplare. Oricum am fi și orice am vorbi, nu suntem doi străini. Iubirea mea, o clipă de sinceritate, ar fi un gest sublim. Să avem
Abschluss der heutigen Musiksendung möchten wir Ihnen noch zwei Hits des Komponisten Ion Christinoiu vorstellen. Das Lied Taina Nopții, das Geheimnis der Nacht, auf einem Text von Mihai Dumbrava, interpretiert von der Solistin Mirabela Dauer, und Dacă într-o zi mă vei iubi, wenn du mich eines Tages lieben wirst, aus dem Repertoire des Solisten Daniel Iordăchioaie. Viel Spaß beim Zuhören!
Thank you. într-o poveste tainic m-a cuprins. Ziua vine prea grăbită, visul nu s-a terminat, plânge inima rănită și părăsită. Tu, iubire, dă taina nopții înapoi, rămâi la pieptul meu. Dă taina nopții înapoi, melodia fericii cânt-o mereu.
În gând mereu, ca un zbor de păsări apărut, o rază albă în drumul meu. De-aș avea o stea, doar a mea, te-aș ruga să vii cu lumina ta. Să vii să-i dai albastrul tău. Dacă într-o zi mă vei iubi și vei asculta inima mea, poate atunci tu în sfârșit vei ști câte nopți am strâns cu durerea grea. Dacă cuprins și pur din ochii tăi. Cât ar fi de mult voi aștepta, dorul meu vei fi mereu. Pe aripa lunii voi vechea un mers al nopții trist și greu. Te-aș avea o stea, doar a mea, te-aș ruga să vii cu lumina.
Event. Manche Fußballmomente sind mehr als nur Spiele. Sie werden zu Legenden. Eine solche Geschichte führt uns zurück in die 1980er Jahre, als eine Mannschaft aus Rumänien ganz Europa überraschte. Ein Außenseiter, der Geschichte schrieb und bis heute unvergessen ist. Wir erinnern uns an einen der größten Triumphe des europäischen Vereinsfußballs, den Abend von Sevilla 1986. Das ist Thema im heutigen Sportevent Plus. Für viele junge Fußballfans heute klingt es fast wie eine Legende, dass rumänische Vereinsmannschaften einst zur Spitze Europas gehörten. Doch für die ältere Generation ist dieser Moment unvergessen, der 7. Mai 1986, ein Abend in Sevilla, der Fußballgeschichte schrieb. Im Stadion Sanchez Pizjuan steht Steaua Bukarest im Finale des Europapokals der Landesmeister gegen den großen FC Barcelona. Es ist mehr als nur ein Spiel, es ist die Chance für eine Mannschaft aus Osteuropa, erstmals den bedeutendsten Titel im europäischen Vereinsfußball zu gewinnen. Der Weg ins Finale war beeindruckend. Steaua setzte sich gegen Vejle Boldklub aus Dänemark durch, besiegte Honved Budapest, eliminierte QCC Lahti aus Finnland und schließlich den belgischen Spitzenklub Anderlecht. Vor allem das 3:0 im Halbfinale in Bukarest gilt bis heute als eines der besten Spiele einer rumänischen Mannschaft im Europapokal. Doch in Sevilla wartet ein Gigant. Der FC Barcelona reist mit rund 40.000 Fans an. Alle hoffen auf den ersten Triumph ihrer Mannschaft in diesem Wettbewerb. Die Atmosphäre ist überwältigend, der Druck enorm. Steaua tritt mit einer starken Mannschaft an, im Tor Helmut Dukadam, in der Abwehr organisiert von Spielern wie Stefanio Van und Miodrag Belodedic. Im Mittelfeld und Angriff Namen wie Böloni, Lekatusch, Balint und Pizurka. Trainiert wird das Team von Emerich Jenei. Von Beginn an entwickelt sich ein intensives, taktisch geprägtes Spiel. Steaua verteidigt diszipliniert, setzt auf kluge Konter. Barcelona hat mehr Ballbesitz, findet aber keinen Weg durch die kompakte Defensive der Rumänen. 90 Minuten vergehen, kein Tor. Auch in der Verlängerung bleibt es beim 0:0. Die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen. Was dann passiert, geht in die Fußballgeschichte ein. Helmut Dukadam wird zur Legende. Der Torhüter von Steaua pariert alle 4 Elfmeter der Spanier. Eine bis heute einzigartige Leistung in einem Europapokalfinale. Zwar hält auch Barcelonas Torwart 2 Schüsse, doch das reicht nicht. Denn Le Catouche und Balint treffen für Steaua Bukarest. Der Endstand 2:0 im Elfmeterschießen. Steaua Bukarest ist Europapokalsieger, als erste Mannschaft aus Osteuropa überhaupt. Ein Moment, der weit über den Sport hinaus Bedeutung hatte. In einer Zeit politischer Spannungen wird dieser Sieg zu einem Symbol für Hoffnung, Stolz und die Kraft des Außenseiters. Heute, fast 4 Jahrzehnte später, lebt die Erinnerung weiter. Einige der Helden von damals sind nicht mehr unter uns. Doch ihr Triumph bleibt unvergessen. Der 7. Mai 1986, ein Abend, an dem eine Mannschaft Geschichte schrieb und bewies, dass im Fußball alles möglich ist.
Damit geht das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa zu Ende. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen nicht selten zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, die jeweils aktuellen Empfangsdaten im Internet bei rri.ro abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Möglichkeiten zum Abruf digitaler Streaming-Formate. Unsere Angebote gibt es ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast. Auch darüber gibt es mehr Informationen auf unserer Homepage. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.